Herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Manuel Schäfler, mir gegenüber sitzt Kilian Karger.
Schönen guten Tag zusammen.
Die heutige Folge nehmen wir zu zweit auf. Richie kann heute leider nicht dabei sein. Herzliche Grüße an Richie an dieser Stelle. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Text von Niccolo Machiavelli, der Fürst. Und in dem Text beschreibt Machiavelli im Großen und Ganzen, wie ein Fürst zu seiner Macht kommt und wie er diese Macht erhalten kann und welche Methoden und Strategien ein Herrscher anwenden soll, um möglichst lange herrschen zu können.
Ja, und er spricht ja zunächst erstmal davon, dass es eben verschiedene Weisen gibt, wie man überhaupt zur Macht kommen kann und dann in dieser Verantwortung stehen kann, tatsächlich über ein Fürstentum zu regieren. Und ja, das Ganze ist ja so im 16. Jahrhundert geschrieben worden in Italien, und Niccolo Machiavelli stützt sich dabei zum einen auf seine Erfahrungen, die er als Staatsmann, Diplomat und politischer Berater erlangt hat im Fürstentum Florenz. Und zum anderen stützt er sich dabei auch sehr viel auf historische Quellen, insbesondere aus der Antike, und führt dann auch zahlreiche Beispiele an zu den Situationen, die er beschreiben will, oder zu den Fähigkeiten, die ein Fürst haben muss.
Das ist ja schon beeindruckend, dass Machiavelli dieses Wissen hatte, dass er quasi alle Adelsgeschlechter von der Antike an bis zu seiner Gegenwart und die Kriege, die untereinander geführt wurden, kannte und so seine Thesen, die er aufstellt, immer wieder auch mit historischen Belegen stützen kann. Und er geht ja auch von Beginn an dieses Textes mit einer Aufzählung einher, wie man an ein Fürstentum oder an die Herrschaft gelangen kann, und spricht von ererbten Fürstentümern, er spricht davon, dass man Fürstentümer erobern kann, er spricht von den kirchlichen Fürstentümern zu seiner Zeit, er spricht darüber, wie man Städte und Fürstentümer regieren muss, die, bevor sie erobert wurden, entweder unter einer anderen Herrschaftsform oder unter derselben Herrschaftsform mit anderen Gesetzen regiert wurden. Und er spricht auch davon, wie Privatpersonen zu Herrschern aufsteigen können.
Ja, es ist schon mal interessant, dass er, obwohl das Werk zumindest im Deutschen Der Fürst heißt, er ja auch nicht nur davon spricht, was ja eigentlich zu seiner Zeit oder auch lange Zeit davor irgendwie die Regel war, dass es eben nicht nur Fürstentümer gibt, die vererbt werden, also dass man nicht als Erbmonarch irgendwie an die Macht gekommen ist, wobei er auch eben darauf kurz eingeht, aber sagt, eigentlich in der Regel hat ein Erbmonarch wenig Probleme, weil seine Macht eben sehr legitim ist und er eigentlich meistens nur durch extreme Umstände und meistens auch äußere Umstände sein Fürstentum verliert.
In der Regel muss der ja nur verwalten und sich den Umständen seiner Zeit anpassen und hat so vielleicht sogar die leichteste Form zu regieren, wenn er das Fürstentum aufgrund einer Erbfolge übernimmt als Herrscher.
Und er sagt dann, schwieriger wird es erst in den ganzen anderen Fällen und in anderen Staatsformen, die in Fürstentümern eben vorherrschen können. Und er sagt, es gibt erstmal so die Grundschwierigkeit, wenn man eben als neuer Herrscher sich irgendwo etablieren muss, dass die Subjekte, über die man herrschen muss, einem erstmal vielleicht nicht wohlgesonnen sind. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man genau diese Herrschaft erworben hat. Also man kann sich natürlich leicht denken, dass ein Stadtstaat oder eben ein Fürstentum, das man gewaltsam erobert hat, einem erstmal nicht wohlgesonnen ist, weil die Leute da gekränkt sind oder weil sie eben Erfahrungen von Gewalt und Besetzung gemacht haben und die nicht unbedingt auf der Seite des neuen Herrschers stehen werden.
Und hier lassen sich ja schon für den Fürsten zwei zentrale Bedrohungen herauskristallisieren. Zum einen kann ein Fürst seine Herrschaft durch Bedrohung aus dem Innern verlieren und zum anderen kann er sie durch Bedrohung aus dem Äußeren verlieren. Sprich, dass die Herrschaft in Gefahr geraten kann dadurch, dass im Innern ein Aufstand oder ein Putsch angezettelt wird, weil der Fürst sich unbeliebt macht, oder der Fürst kann von außen bedroht werden, indem andere Herrscher sein Fürstentum erobern wollen.
Ja, und er führt ja auch gleich zum Anfang schon 5 Grundfehler ein, die er in seiner Zeit bei eben vielen italienischen Herrschern gesehen hat. Und diese Fehler haben dann auch dazu geführt, dass sie ihr Fürstentum verloren haben. Und diese 5 Grundfehler in aller Kürze sind, dass sie die kleineren Herrscher vernichten, die um ihre Staaten herum existieren, dass sie die Macht eines Mächtigen vergrößern, dass sie einen mächtigen Fremden hineinziehen lassen und dass sie nicht in Person residieren in diesem neu erworbenen Fürstentum und dass sie keine Kolonien gründen. Also das sind so die 5 Dinge, auf die er auch im Detail eingeht, die aber, glaube ich, meistens auch relativ einleuchtend sind. Also dass er einerseits eben sagt, man muss auch darauf achten, wie du gesagt hast, nicht nur auf das Innere, sondern auch auf das Äußere. Also es gibt natürlich eine Art von irgendwie Machtdynamik um mein eigenes Fürstentum herum. Und da soll ich natürlich auch günstige Bündnisse schließen und eben nicht dafür sorgen, dass ein Fürstentum übermäßig mächtig wird und dann auch meines bedrohen kann dadurch.
Die territorialen Grenzen eines Fürstentums sind natürlich nur immer insoweit gesetzt, indem niemand versucht, diese Grenzen zu verschieben. Und daraus resultiert eben die Haltung Machiavellis, dass man Fürstentümer bzw. territoriale Grenzen entweder mit eigener oder mit fremder Gewalt erobern kann oder aber durch Glück oder durch Tugend zu für einen günstigen oder ungünstigen Grenzverschiebungen gelangen kann.
Ja, also er lebt eben zu einer Zeit, wo das durchaus die Regel war, dass es eben zu solchen Konflikten kam mit benachbarten Fürstentümern und dass es auch passieren konnte, dass eben sein Fürstengeschlecht einfach völlig ausgelöscht wurde und dann eben ein neuer Herrscher sich in diesem Fürstentum etabliert oder dieses Reich dann seinem hinzufügen will.
Wir erleben das ja auch heute noch in unserer Weltordnung, dass territoriale Grenzen verletzt werden oder dass angedroht wird, dass diese Grenzen verletzt werden. Zum Beispiel mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder mit der Drohung Trumps, Grönland einzunehmen.
Auch unsere Welt scheint nicht so geregelt und gesetzt abzulaufen, wie wir das vielfach irgendwie gerne hätten oder auch lange angenommen haben. Zumindest so in dem Teil, der irgendwie gern als westliche Welt betrachtet wird, gingen wir jetzt lange davon aus, dass sowas überhaupt nicht mehr denkbar ist und auch ja vieles von dem, was Machiavelli sagt, insbesondere darüber, wie man Fürstentümer erwirbt oder eben wie man Herrscher über ein Land wird oder über einen Landstrich wird, dass sowas für uns eigentlich vielleicht gar nicht mehr so relevant ist. Aber wie du sagst, sehen wir auch diese von uns irgendwie sicher geglaubten Regeln auch jetzt vielfach verletzt an in letzter Zeit.
Und Machiavelli beschreibt ja diese Eroberungen in einer sehr viel radikaleren, vielleicht unmenschlicher wirkenden Sprache, indem er sagt, also wenn du schon etwas einnimmst, dann mach's richtig. Lösch die, die dir nicht wohlgesonnen sind, aus und behalt dann aber die Gesetze der vorhergehenden Ordnung bei, um die, die dir wohlgesonnen sind, auch wohlgesonnen zu halten.
Ja, davon spricht er auch, dass er eben sagt, besonders schwierig ist es, wenn man eine neue Verfassung einführen will oder eben eine ganz neue Form von Staat einführen will in einem Land, das man erworben hat, wie auch immer, weil man dann natürlich immer auf besonderen Widerstand stoßen wird, weil eben die ansässige Bevölkerung vielleicht überhaupt nicht überzeugt davon ist, von den Prinzipien dieser Verfassung oder weil es auch Mächtige unter dieser ansässigen Bevölkerung gibt, die ihre Gewinne bedroht sehen dadurch. Und man macht sich eben alle zum Gegner, die von der alten Staatsform profitiert haben und die neue sowieso erstmal ablehnen, weil, wie Machiavelli auch sagt, Menschen aus Prinzip dazu neigen, vieles erstmal abzulehnen, was neu ist oder ihnen neu erscheint. Und ja, geht dann darauf ein, wie man eben damit umgehen soll. Und er sagt, man kann versuchen, damit bitten und überreden zu arbeiten, aber er hält das ja nicht für besonders aussichtsreich. Er sagt, letztlich muss man da eben sagen, Zwang ist da sicherlich effektiver, weil Menschen zwar schnell überredet sind, aber sehr schwer langfristig zu überzeugen sind. Und er betont dann eben auch, dass der neue Herrscher oder eben der Fürst bei ihm ja auch auf Waffen und eben auf Gewaltanwendung angewiesen ist. Weil er eben sagt, Gesetze können noch so gut sein, aber die können sich nicht behaupten, weder nach innen noch nach außen, wenn eben der Fürst nicht eine Armee zu seiner Verfügung hat oder eben nicht bereit ist, Gewalt anzuwenden.
Und genau darin liegt ja für Machiavelli auch die Kunst des Staatswesens, dass man frühzeitig erkennt, wo ein Übel aufkeimt, und je frühzeitiger man das erkennt, desto besser kann man natürlich auf dieses Übel reagieren. Aber wenn man diese Übel wachsen lässt und erstmal nur dabei zuschaut, wie diese Übel gedeihen, dann gibt es kein Mittel mehr dagegen, wenn man sie dann erst wahrnimmt.
Ja, und dann würde ja auch nicht mal mehr Gewalt helfen, selbst wenn man bereit wäre, diese anzuwenden, weil er ja sagt, es ist erstmal, kann das absolut legitim und richtig sein, dass man mit einer gewissen und angemessenen gebotenen Härte und Gewalt reagiert, vielleicht sogar bis hin zu einer gewissen Grausamkeit, um eben die Sicherheit zu gewährleisten. Aber wenn, wie du ja ausgeführt hast, das erstmal die Situation so schlimm ist, dass die Leute sich eh schon auflehnen, dann ist es nicht mal mehr hilfreich, Gewalt anzuwenden, weil man dann immer mehr und mehr und mehr Gewalt anwenden muss, um die Leute ruhig zu halten und gefügig zu machen und einem die Macht dann entgleiten wird, weil sich alle gegen einen auflehnen werden. Und deswegen spricht er sich ja auch an sehr vielen Stellen dafür aus, dass man sich das Volk auch zum Freund machen muss und dass das Wohl des Volkes einem natürlich nicht völlig egal sein kann. Weil Machiavelli wird ja oft und gerne so gelesen oder was man so über ihn hört, ist ganz schnell, dass er keine Skrupel davor hat, irgendwie Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anzuwenden, dass er viel mit Zwang arbeitet, dass er mit Manipulation arbeitet. Aber er betont an sehr, sehr vielen Stellen, dass, um an der Macht zu bleiben, eine der zentralen Stützen auch immer ist, dass das Volk auf deiner Seite sein muss als Fürst.
Es ist ja auch sehr viel besser, wenn das Volk an deiner Seite ist oder das Volk einen für einen gerechten oder guten Herrscher hält, weil das natürlich eine Loyalität befördert. Und er führt ja auch aus, dass es sehr viel besser ist, eine Truppe, eine Miliz oder ein Heer aufzubauen, das aus dem eigenen Volk kommt und gewillt ist, dass man seinen Staat oder sein Fürstentum auch verteidigt damit. Und diese Loyalität ist sehr viel wertvoller als ein Heer, das aus Söldnern besteht, die dann opportunistisch handeln.
Also mit Söldnern scheint er ja auch in seiner Zeit als Staatsmann sehr schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, weil er betonte auch einige Beispiele aus der für ihn jüngeren Geschichte, wo sich eben ganze Söldnerheere auf die Seite des Gegners geschlagen haben oder eben plündernd und brandschatzend durch die Lande gezogen sind. Und ja, wie du sagst, dass es zentral ist, dass man einerseits eben ein Volk hat, das auf seiner Seite steht, ein Volk, das auch bereit ist zu kämpfen, und andererseits ist auch zentral für den Fürsten ist, dass er auch was von Kriegskunst verstehen muss. Also davon, wie man ein Heer aufbaut und wie man so ein Heer auch in Kriegszeiten führt. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon an dem Punkt, wo wir weggehen von dem reinen Erwerb der Fürstentümer und hin zu Eigenschaften, die ein Fürst haben muss, oder eben Fähigkeiten, die ein Fürst an den Tag legen muss, wenn er ein guter Herrscher sein soll. Und gut heißt in dem Sinne jetzt erstmal ein Herrscher, der eben an der Macht bleibt, also ein erfolgreicher Herrscher.
Genau, vielleicht noch vorneweg, bevor wir zu den Eigenschaften des Herrschers gehen. Die zentrale Grundlage für Machiavelli ist immer schon auch, dass ein Herrscher einen funktionierenden Staatsapparat aufbaut, welchen er entweder durch Truppenstärke zu verteidigen weiß oder aber durch eine befestigte Stadt sichern kann. Aber zentral bleibt der Erhalt und der Unterhalt der Bürger. Und nur der Herrscher, der es schafft, ein loyales Heer und eine loyale Bürgerschaft aufzubauen, der wird auch sein Fürstentum nach außen hin verteidigen können.
Ja, und dazu zählt eben nicht nur, dass du eben irgendwo ein guter Feldherr sein musst oder dass du dich mit Militär auskennst, sondern eben diese Belange der Bürger müssen dich auch interessieren. Also du sollst auch, sagt er, dein Land bereisen, du sollst irgendwie viel zum Beispiel auf die Jagd gehen oder eben Aktivitäten machen, bei denen du die Menschen und das Land kennenlernst. Einerseits natürlich, um im Verteidigungsfall auch wirklich den Heimvorteil zu haben, wenn du angegriffen wirst, aber andererseits eben auch und ganz besonders, um eben zu merken, so wie ist die Stimmung im Land, was sind die Bedürfnisse der Menschen, die du als Fürst eben nicht vernachlässigen darfst.
Und hier finde ich einen sehr interessanten Punkt dann bei Machiavelli, dass er sagt, ja, eigentlich kann der Herrscher gar nicht gut sein. Eigentlich wird dem Herrscher immer irgendeine Eigenschaft zugeschrieben, zum Beispiel, dass er freigebig ist oder großmütig oder knauserig ist. Und diese Eigenschaft, die ihm hauptsächlich zugeschrieben wird, kann ihm dann entweder immer positiv oder negativ ausgelegt werden. Und um sein Reich zu sichern, muss er dann auch Dinge tun, die ihm moralisch immer zur Last gelegt werden können. Und deswegen sagt Machiavelli auch, naja, eigentlich sollten wir Herrschaftsstreben von moralischen Grundsätzen loslösen, weil dadurch, dass wir Herrschaftshandlungen moralisch rechtfertigen, verliert der Fürst immer an Macht.
Ja, und da ist ja zunächst mal auch ein ziemlicher Bruch zu erkennen in der Geschichte von eben so geschichtswissenschaftlichen Studien, die geschrieben wurden, oder eben auch Anleitungen, wie man zu einem besseren Herrscher werden kann. Weil ja, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was Platon in seinem Staat gesagt hat, geht es ja auch viel darum, was der perfekte Herrscher wäre oder eben ein sehr guter Herrscher wäre. Und da ging es eben darum, dass der tugendhaft sein muss. Und zu den Tugenden damals zählten halt viel mehr Dinge wie der Wahrheit verpflichtet zu sein, besonders mutig zu sein. Und das sind eben alles Dinge, von denen Machiavelli sagt, darum geht's mir überhaupt nicht. Ich will keine Utopie schreiben, wer wäre der beste Fürst oder der beste Herrscher für einen Staat, sondern ich schaue mir ganz genau an, was ist denn so in der Geschichte passiert und wie sieht die Gegenwart aus. Und da komme ich eben zu dem Schluss, dass ich nicht so ein ideales Menschenbild vertrete. Und ich sage, alle streben danach, sich zu verbessern, um zum besten möglichen Menschen zu werden, im Sinne von tugendhaften Menschen, sondern die Menschen sind nun mal nicht perfekt, die sind auch in vielem schlecht, und auch der Fürst wird nicht der perfekte Mensch sein in diesem Sinne. Also der wird auch nicht der ideale Herrscher sein und der wird auch nicht der tugendhafteste Mensch sein. Der wird auch nicht der stoische Weise sein.
Das muss er auch gar nicht sein, weil es letztlich eben um den Herrschaftserhalt geht. Und die politische Realität erfordert laut Machiavelli einen Pragmatismus und pragmatische Handlungsweisen, die konkrete Problemlösungsstrategien aufzeigen.
Naja, er sagt ja eben, wenn ich mir anschaue, dass die Menschen eben nicht alle gut sind, dann wird jemand, der alle guten Eigenschaften hat, auch untergehen in einer Welt, in der es eben nicht nur gute Menschen gibt. Und wenn ich eben ein Ziel habe, wie zum Beispiel meine Herrschaft zu erhalten, dann ist dieses Ziel immer gefährdet dadurch, dass ich vielleicht auch zu gut bin in dieser Hinsicht, weil es immer Menschen geben wird, die das ausnutzen. Seien es meine inneren politischen Gegner oder eben meine äußeren Feinde.
Und ich denke, als oberste Maxime darf man für den Fürsten Machiavellis aufschreiben, eine Eigenschaft, die er haben muss, ist, dass er nicht gehasst wird.
Genau, das ist in gewisser Weise eine Einschränkung, die er selber macht. Er sagt, man kann eben schon Dinge tun, die viele als lasterhaft ansehen, wenn die eben zum Erhalt des Staates nützlich und geboten sind. Aber er soll eben schon einige Dinge meiden, und zwar die Art von Lastern, die seine eigene Herrschaft gefährden würden, weil sich zum Beispiel eben der Großteil seiner Bürger gegen ihn auflehnen würde. Also er sagt zum Beispiel, dass sich der Fürst niemals an den Besitztümern seiner Bürger vergreifen soll oder auch vor allem auch nicht an den Frauen seiner Bürger vergreifen darf, weil das eben Dinge wären, die die Bürger in einer Form gegen ihn aufbringen, dass es wirklich zu Hass käme. Also er sagt ja auch nicht, dass es jedem Bürger in diesem Staat immer gut gehen muss und dass der Fürst darum bemüht sein muss, dass jeder das beste Leben lebt, sondern es kann natürlich und wird auch immer Situationen geben, wo manche Maßnahmen des Fürsten eben angegriffen werden, vielleicht auch eben aus so einer moralischen Perspektive, dass man sagt, wie kann denn unser Herrscher sowas tun? Und da sagt er, das ist vollkommen legitim, dann sind die Leute damit ein bisschen unzufrieden, aber das wird sich widerlegen. Aber du darfst eben nie so weit gehen, dass die Leute dich wirklich hassen.
Das finde ich ja auch sehr interessant am Machiavelli. Er sagt ja dann auch, daher muss ein Fürst, wenn er sich behaupten will, die Fähigkeit erlernen, nicht gut zu sein und diese anwenden oder nicht anwenden, je nach dem Gebot der Notwendigkeit. Das ist, glaube ich, auch ein sehr zentraler Begriff für Machiavelli, die Notwendigkeit, also die Ausgangslage, die eine bestimmte Handlung des Herrschers dann notwendig macht. Und ihm geht es eben nicht darum, dass er gut ist, dass er tugendhaft ist, dass er weise ist, weil wenn man so über den Herrscher spricht, dann stellt man sich Republiken und Fürstentümer vor, die niemals in der Geschichte existiert haben. Und aus diesem pragmatischen Ansatz heraus sagt er dann ja auch, ja, ob der Herrscher jetzt grausam oder milde sein soll, ob er geliebt oder gefürchtet werden soll oder was davon besser ist, ist eben immer auch situativ abhängig. Und darauf aufbauend kommt Machiavelli zu dem Schluss, naja, zwischen Grausamkeit und Milde braucht es einen Mittelweg. Je nach Situation muss der Herrscher auch ein grausames Exempel statuieren können oder Milde walten lassen können.
Ja, er sagt, dass Liebe natürlich zu deinem Herrscher eine sehr starke Motivation sein kann, vieles mitzutragen, was dieser Herrscher entscheiden wird. Aber er sagt auch, dass eben Liebe und Milde halt nur in gewissen Zeiten, wie du sagst, wirklich fruchtbar sein können. Das sind für ihn Zeiten, wo eben alles im Großen und Ganzen sowieso gut läuft. Da wird man dann sagen, ja, unser Herrscher macht hier vieles richtig und es ist eine Person, zu der wir aufschauen können. Aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, dass wenn es eine Krise gibt, dass man dann entsprechend reagieren kann. Und er sagt, Liebe, also Machiavelli sagt, Liebe ist dann ein Band, das schnell zerrissen ist, wenn die Menschen ihren eigenen Nutzen in Gefahr sehen. Also wenn die merken, es geht mir jetzt signifikant schlechter in dieser Krise, dann verlieren sie eben die Liebe zu ihrem Herrscher. Und dann wäre es wieder in einem Punkt, wie wir vorher schon gesagt haben, dann vielleicht auch zu spät, um dann wieder hart zuzuschlagen. Das heißt, man muss immer auch ein feines Gefühl dafür haben, wie ist die Stimmung und sofort und schnell reagieren können. Und zwar auch eben in beide Extreme. Genauso verfährt er ja auch mit Freigebigkeit. Also er sagt, er hat diese zwei Extreme, Freigebigkeit und Kargheit oder eben Geiz. Und er sagt, Freigebigkeit würde man ja erstmal interpretieren als nützliche Eigenschaft für einen Fürsten. Weil ein Fürst, der sehr viel gibt an seine Untertanen, der ist beliebt. Und man stellt sich dann so einen Märchenkönig vor, der eben auch sehr reich ist und der eben bekannt dafür ist, dass er ein sehr großzügiger und freigebiger Herrscher ist. Aber er sagt, da ist natürlich jetzt wieder Vorsicht geboten, weil Freigebigkeit kann sehr nützlich sein, vor allem wenn man eben, sag ich mal, neu in dem Geschäft ist und sich als Herrscher etablieren will, dann kann man sich schon, und dagegen spricht erstmal nichts, so ein bisschen Beliebtheit erkaufen. Aber dann muss man auch sehr schnell wieder damit aufhören, weil man sonst eben auch sein ganzes Vermögen verschleudert damit, dann wieder seine Bürger besteuern muss und die Bürger dann unzufrieden werden.
Also der einzige Ausweg aus dieser Situation wäre dann, auf Beutezüge zu gehen und so seinen Reichtum wieder zu mehren, um weiterhin freigebig sein zu können.
Ja, und deswegen würde er eben sagen, es ist auf lange Sicht meistens besser, dann doch sich der Kargheit zu verschreiben und zu sagen, man verteilt jetzt hier keine Geschenke, kann man sich auch nicht leisten, was man garantiert ist, es geht der Staatskasse gut, weil man eben nicht übermäßig freigebig ist. Das schätzen vielleicht manche, die sagen, ja, das ist ein sparsamer Herrscher, man wird damit wahrscheinlich nicht besonders geliebt werden, aber es ist halt das, was staatstragender ist.
Was aber auch immer wichtig ist, um den Staatsapparat am Laufen zu halten. Und Machiavelli sagt ja eigentlich, naja, wenn man beliebt ist, dann scheuen sich die Menschen eher weniger ein zu verletzen und eben nach dem Leben zu trachten, als wenn man gefürchtet wird, weil wenn man gefürchtet wird und etwas geht schief, dann erwartet einen natürlich eine Strafe.
Ja, das finde ich
an der Stelle vertritt Machiavelli schon auch ein sehr negatives Menschenbild. Er sagt halt, naja, die Menschen sind schlecht und wenn sie dir was Böses tun können, wenn es ihnen nützt, dann tun sie das auch. Und dann wird so ein Band der Dankbarkeit eben auch schnell zerrissen für den eigenen Vorteil. Aber die Angst vor der Strafe, das verlässt einen Herrscher nie und das gibt ihm auch immer wieder Macht und rückt ihn in eine Machtposition hinein.
Ja, und er sagt eben, in gewisser Weise muss ich mich möglichst unabhängig davon machen, was die Leute jetzt konkret von mir halten. So, es ist immer gut, wenn die Leute einen guten Eindruck von mir haben und aus freiwilligen Stücken und aufgrund der großen Liebe zu mir handeln oder eben nicht handeln und Ruhe geben. Aber ich bin natürlich immer abhängig, wenn ich geliebt werden will. Und deswegen sagt er, wenn ich aber gefürchtet bin, dann ist das nicht von anderen abhängig, wie die sich zu mir fühlen oder wie die sich zu mir verhalten, sondern wenn ich gefürchtet bin, dann geht das von mir aus. Ich kann steuern, wie gefürchtet ich sein will und wie viel Angst die Leute vor harten Strafen haben müssen. Ich kann aber nie wirklich sicher steuern, wie sehr mich die Leute lieben. Ganz unabhängig davon, wie viel Geschenke ich verteile oder wie milde ich bin.
Aber nichtsdestotrotz ist es für Machiavellis Fürsten ja schon auch wichtig, dass er als mild, als treu, als aufrichtig, menschlich und fromm gelten soll. Aber diese latente Stufe von Furcht vor dem Herrscher, die dürfen die Leute niemals vergessen und das soll man sie auch spüren lassen.
Ja, und wichtig ist eben, dass wie du sagst, er soll so rüberkommen, als hätte er all diese tugendhaften und positiven Eigenschaften. Und wenn man das ohne größere Schwierigkeiten erreichen kann als Herrscher, dann soll man dem auch nachgehen, weil man die Leute eben immer glauben lassen kann, dass man sehr freigebig ist. Weil das kostet auch nichts, die Leute glauben zu lassen, dass man freigebig ist, wenn man nicht wirklich was geben muss dafür. Und er betont eben auch hier wieder, die Leute sind leicht zu täuschen. Also die Leute glauben viel eher den Schein, als was wirklich dahinter steckt, was wirklich meine Motive sind als Herrscher. Die Leute wollen in gewisser Weise auch glauben, dass ich ein guter und tugendhafter Herrscher bin, der das Beste für sie will. Und es wird immer einzelne Kritiker geben, aber die werden eben schnell in der Masse von Leuten untergehen, solange es denen halt ausreichend gut geht. Also solange man ein Staatswesen am Laufen hält, in dem jeder seiner Geschäfte nachgehen kann, in dem es auch ein gewisses Maß an Unterhaltung möglich ist, eben ein gewisser Wohlstand herrscht, in der Zeit werden die Leute sich auch mit dem Schein zufrieden geben, größtenteils. Und dieser Schein trägt eben so lange, bis er wirklich umschlägt in man wird gehasst als Fürst. Und das ist dann der absolute Worst Case, das Szenario, das man immer vermeiden muss.
Nachdem der Fürst dann eine Anleitung bekommen hat von Machiavelli, was er tun muss, um nicht gehasst zu werden, ist die Kehrseite der Medaille, was der Fürst tun muss, um Ansehen zu gewinnen. Und Machiavelli sagt, naja, erstmal hilft einem Fürsten nichts so sehr wie große Unternehmungen und Kriege zu führen und Errungenschaften und Ehre anzusammeln. Aber darüber liegend sagt Machiavelli schon auch, dass der ein geachteter Fürst ist, der sowohl ein echter Freund als auch ein echter Feind sein kann, der sich ganz ohne irgendeinen Vorbehalt ganz frei für den einen und gegen den anderen erklären kann und sich auf eine Seite stellt und Entscheidungen trifft letztlich.
Ja, und das ist auch wieder eine der positiven Eigenschaften, die tatsächlich nicht verhandelbar sind, dass der Fürst in jedem Falle als jemand rüberkommt, der souverän Entscheidungen trifft. Und zwar sowohl in dem Falle, wer irgendwie seine Freunde, in dem Sinne auch seine Bündnispartner sind und wer eben seine Feinde sind, wie du gesagt hast, aber eben auch in dem Falle, mit was für Leuten umgibt sich dann der Fürst, was für Menschen wählt er aus, die ihm Rat geben sollen. Dass es da eben immer heißt, es muss immer am Ende klar sein, der Fürst trifft hier die Entscheidung und der Fürst ist auch sehr hartnäckig und unumstößlich in diesen Entscheidungen. Das mag im Inneren überhaupt nicht so sein, da kann der Fürst auch irgendwo zweifeln und wankelmütig sein, aber es muss nach außen eben immer vermittelt werden, dass da eine gewisse Stringenz und Souveränität herrscht und dass die Entscheidungen aus ihm heraus getroffen werden und dass man als Bürger oder als Nachbar weiß, mit wem man es zu tun hat. Also er sagt zwar, ja, Lüge, Täuschung, Manipulation, das sind alles Mittel, die man als Fürst schon einsetzen kann. Aber es muss eben immer dabei rauskommen, dass man eben doch irgendwo als treuer, als wahrhaftiger und als besonders irgendwie standhafter angesehen wird.
Genau, und letztlich muss der Fürst eben einfach ein Macher sein oder wie Machiavelli sagt, ein Freund der Tüchtigkeit, der Exzellenz schätzt und ehrt, der seinen Bürgern auch Perspektiven bietet und Talente fördert und der es auch schafft, seine Bürger zu ermutigen, dass sie Aufstiegschancen haben, diese zu sehen und wahrzunehmen.
Ja, und er muss auch insofern, um dieses Wort zu bemühen, das du eingeführt hast, ein Macher sein, dass es eben auch die Frage ist, so nicht nur, wie geht der Fürst mit seinen Subjekten um, sondern wie geht er auch überhaupt mit, sage ich mal, dem Glück um oder mit Gelegenheiten um oder mit Krisenzeiten oder mit Zeiten, die sich ändern. Weil ja Machiavelli auch ausführt, so es gibt natürlich eine große Schicksalsergebenheit damals und man sagt, die Dinge laufen halt so, weil Gott sie so gewollt hat oder weil das Schicksal das so vorherbestimmt hat. Aber so jemand darf ein erfolgreicher Herrscher nie sein, sondern der muss sagen, er muss anerkennen, dass nicht alles in seiner Hand liegt, dass es natürlich immer mal Fälle gibt, wo man mal Glück hat oder auch mal Pech hat oder es mal Krisen gibt. Aber er muss eben in der Lage sein, das zu erkennen und dann mit seinem freien Willen dann auch in die Richtung zu lenken, die ihm nützt. Also es geht nicht nur darum, Menschen zu lenken, sondern auch darum, eben ganze Geschicke zu lenken, Geschicke der ganzen Welt zu lenken oder eben der eigenen Umgebung und auch daraus dann seinen Vorteil zu ziehen.
Und weil der Fürst aber das alles nicht selber leisten kann, liegt es dann auch am Fürsten, Minister und Posten zu ernennen, die ihn in Entscheidungen beraten, die ihm auch in gewisser Weise Entscheidungen oder die Ausführung von Entscheidungen abnehmen. Und diese Minister muss der Fürst eben sehr klug auswählen, weil dass keine Menschen sein dürfen, die ihm bei jeder Entscheidung nur gut zureden und sagen, ja, das hast du sehr toll entschieden, sondern er braucht eben auch diese Leute, die ihm sagen, ja, also vielleicht ist es doch klüger, nochmal darüber nachzudenken und diese Entscheidung etwas anders zu fällen, die ihm auch ein ehrliches Feedback geben können. Und schreibt Machiavelli nicht, aber ich finde, man kann das schon herauslesen, dass es auch eine Eigenschaft für einen guten Fürsten ist, kritikfähig zu sein.
Also in gewisser Weise schon. Er muss Leute zumindest dazu ermutigen, dass sie ihm die Wahrheit sagen. Aber es muss am Ende natürlich im Ergebnis wieder rauskommen, dass es nie eine Möglichkeit gab, den Fürsten zu kritisieren. Sowas muss ganz intern gehandhabt werden und es darf sich jetzt auch nicht dein Berater irgendwie in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hier hat der Fürst aber sehr gezweifelt und ich habe ihm zu diesem und jenem geraten. Sowas geht überhaupt nicht. Und was auch ein Fall ist, der ja mir in den letzten Entwicklungen so in unserem Weltgeschehen aufgefallen ist, ist, dass der Fürst sich nie nur auf einen einzelnen klugen Mann berufen darf und sich von dem abhängig machen darf, weil sonst sehr schnell der Eindruck entsteht, dass er gar nicht der Herrscher ist und er dann seinen Staat möglicherweise auch verliert an diesen einen klugen Rat, den er hat.
Und wenn der Herrscher all dieses berücksichtigt, was wir jetzt erörtert haben, dann bleibt für Machiavelli, glaube ich, nur noch ein zentraler Punkt übrig, nämlich wie man mit dem Glück und der Tugend umgeht. Und da sagt Machiavelli, naja, also wir dürfen halt nicht nur annehmen, dass die Welt nur durch Gottes Hand gelenkt ist und dass eigentlich im Prinzip schon alles irgendwie determiniert ist und irgendwie liegt alles im Schicksal schon drin, sondern nein, wir können das Schicksal schon auch gestalten. Er vergleicht es mit einem reißenden Strom, der über die Ufer tritt und dann sagt er, wenn wir klug handeln, dann können wir einen großen Fluss, einen reißenden Strom sehr wohl unter Kontrolle bringen, aber nicht, wenn er gerade über die Ufer tritt und schon alles überschwemmt, sondern in den Zeiten, in denen er ruhig ist, können wir Dämme anlegen, können wir Deiche errichten und dann können wir so die große Sturzflut vielleicht verhindern, wenn uns das Schicksal zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr wohlgesonnen ist.
Ja, und er sagt, es kommt halt eben wieder sehr auf die Situation an. So, es kann manchmal genau das Richtige sein, nichts zu tun und den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen und manchmal kann es aber auch die richtige Entscheidung zu sein, kurz und schnell zu handeln und vielleicht auch irgendwie stürmisch zu handeln, in den Augen von vielen überstürzt zu handeln, damit einem dann eben die Geschichte recht gibt und man sagt, man hat hier eine Gelegenheit gesehen, die sonst keiner gesehen hat und die man ergriffen hat. Weil er ja auch, wenn du nochmal die Begriffe Tugend und Glück verwendet hast, er ja auch eine bestimmte Art von Ansicht davon hat, was für ihn Tugend und was für ihn Glück ist. Weil er im Wesentlichen sagt, Glück ist einfach eine Gelegenheit, die sich einem bietet, die man auch zu seinem Vorteil nutzen kann. Und Tugend ist für ihn eigentlich nur die Weisheit oder eben das Geschick zu erkennen, dass da eine Gelegenheit liegt.
Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Ich glaube, man kann für Machiavelli schon sagen, naja, eigentlich sowas wie Glück haben wird einem von außen zugeschrieben. Der den Umstand zu einem Zeitpunkt erkennt und handelt, dem wird man halt von außen zuschreiben, dass er Glück gehabt hat. Aber eigentlich ist es gar nicht so wirklich Glück, sondern es liegt schon in der Aktion des Handelnden. Einfach die richtige Handlung zu einem Zeitpunkt zu wählen.
Ja, und dadurch wird man eben tugendhaft für Machiavelli, weil er eben nicht diesen Begriff hat von tugendhaft ist man, wenn man ein moralisch guter Mensch ist, sondern tugendhaft ist man, wenn man mit dem Schicksal, mit dem Glück, mit guten Situationen und schlechten Situationen richtig umgeht. Wenn man erkennt, das ist ein Risiko und mit dem gehe ich um Und auch hier wieder auf eine Art und Weise, die jetzt eben nicht durch meine moralischen Prinzipien festgelegt ist, sondern auf eine Weise, die angemessen ist, um meine Herrschaft zu erhalten, um den Staat zu erhalten. Aber eben genauso, wenn irgendwo eine Opportunity liegt, wenn man sieht, das ist eine Chance und die ergreife ich jetzt. Auch da geht es eben darum, dass man sagt, man muss einfach erkennen, was ist gerade geboten, welche Handlung ist geboten für den Erhalt der Herrschaft, für den Erhalt des Staates, wenn man so will.
Und da spricht er ja auch eine Warnung aus. Naja, wenn sich die Umstände der Zeit ändern, ich aber an meinen Herrschaftsmethoden festhalte, weil sie erfolgreich sind, dann werde ich irgendwann damit erfolglos sein, wenn diese Umstände sich eben ändern, weil dann meine Herrschaftsmethode nicht mehr mit den Umständen der Zeit übereinstimmt.
Ja, wenn es zu einer Zeitenwende kommt.
Und dann muss ich eben auch vom vielleicht gerade besonnenen und geduldigen Herrscher auch mal in eine andere Rolle schlüpfen können und stürmisch vorangehen können, wenn es die Zeit eben gerade braucht, dass wir aggressiv handeln, dass wir, also positiv aggressiv handeln, dass wir Handlungen ergreifen, die eben mehr erfordern, als geduldig abzuwarten.
Ja, und ich glaube, da lässt sich schon auch ein großer Teil oder eigentlich das meiste von seinen Grundlagen irgendwie drauf herunterbrechen, dass man eben sagen kann, das ist die eine zentrale Qualität, die ein Fürst haben muss. Er muss eben Situationen richtig beurteilen können und dann richtig handeln können. Und auch hier gilt eben wieder, richtig ist nicht im Sinne von einem moralisch richtig oder moralisch falsch, weil das Kategorien sind, die er eigentlich so nicht sieht. Die spielen für ihn keine Rolle in dem politischen Business, weil er eben sagt, es geht darum, die Herrschaft zu erhalten. Und damit ist sein Werk auf jeden Fall eins, das zu der damaligen Zeit schon aufgefallen ist, das dann auch eben sehr viel Widerstand hervorgerufen hat von darauf folgenden Philosophen, Gelehrten und auch Politikern und auch bis in die heutige Zeit rein wirkt, als etwas, woran man sich auch irgendwie sehr gut reiben kann, weil man natürlich schon oft geneigt ist zu sagen, in so einem Staatswesen geht es doch um mehr als nur Macht zu erhalten. Und auch einem Herrscher sollte es um mehr gehen als Macht zu erhalten. Und gibt es nicht doch sowas wie moralische Prinzipien, auf die wir festgelegt sind, wo wir eben nicht mit der Zeit gehen können und die Situation beim Schopf greifen können, wenn es gerade sich anbietet, um irgendwo einen Vorteil zu erlangen? Und da würde Machiavelli sagen, das geht völlig am Ziel vorbei. Ich wollte nie irgendwo eine normative Abhandlung darüber schreiben, wie ein Fürst sich richtig verhalten soll. Sondern er würde sagen, ich habe jetzt einen realistischen Blick darauf geworfen, wie in der Vergangenheit und in meiner Gegenwart Politik gemacht wird. Ich habe gesehen, was für Fürstentümer untergegangen sind und warum. Und deswegen lege ich euch jetzt nahe, haltet euch an diese Ratschläge, die ich euch gebe, weil so wird es euch zumindest gelingen, dass euch nicht dieses Schicksal widerfährt, das vielen der umliegenden Stadtstaaten widerfahren ist zu seiner Zeit.
Und deswegen argumentiert Machiavelli eben auch für einen effektiven Einsatz von einer Zwangsgewalt und kann durchaus richtig sagen, naja, Autorität in Form eines Befehlsrechts oder Autorität in der Form, dass sie einem ein Recht auf Befehle verleiht, hat eben keinen eigenständigen Status. Wer sich darauf verlässt, der wird eingehen, ja, weil Menschen eben eigennützige Tendenzen haben und menschliches Verhalten in aller Regel auch eigennützig ist. Und der Herrscher, der sich einfach nur auf seinen Anspruch auf die Befehlsgewalt verlässt, der wird eingehen, sondern die Macht ist der Autorität vorzuziehen. Und der Herrscher, der Macht ausüben kann, wird sich viel mehr auf sich verlassen können, als der, der sich auf seine Autorität verlässt.
Ja, und da ist man ja auch bei dem Vorwurf, der dann Machiavelli auch gern gemacht wird, dass man sagt, es geht ja nur um Macht. Das ist ja das Einzige, worum es dann noch geht. Und es macht dann irgendwie etwas vollkommen Selbstzweckhaftes. Also man könnte es ja so lesen, dass man sagt, es geht darum, wie der Herrscher seine Macht erhält und ausbauen kann. Aber ist es das Einzige, worum es geht? Und man könnte natürlich auch wohlwollender sagen, es braucht offensichtlich natürlich schon Macht, um in einem Staat zu Entscheidungen zu kommen und um eben mit Krisen umzugehen. Es braucht jemanden, der entscheiden kann. Aber diese Macht ist vielleicht auch nur ein Mittel oder als solches zu sehen. Dass man sagt, es geht darum, eben das Mittel zu erhalten. Wie du sagst, der Fürst muss handlungsfähig sein. Der Herrscher oder die herrschende Person, jetzt auch in einem anderen Staat, das auch ein demokratischer sein kann, muss in einer gewissen Weise handlungsfähig sein, um einen Staat zu lenken. Und das Ziel ist dann vielleicht auch, und es war es für Machiavelli mit Sicherheit, weil er eben auch ein engagierter Staatsmann war, der ja auch in einer Republik Staatsdiener war. Das Ziel ist natürlich in gewisser Weise schon das Wohl dieser Gesellschaft, die der Herrscher lenkt. Also dass es eben nicht nur darauf zu reduzieren ist, dass es heißt, ich bin an der Macht, um da alle Vorteile rauszuziehen, an der Macht zu sein, sondern dass es schon eben heißt, Machiavelli würde sagen, du brauchst einfach Macht und die muss relativ unumstößlich sein, um überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Und dann kannst du auch Visionen umsetzen, die du hast, die auch zu einem größeren Wohl vielleicht geeignet sind.
Du brauchst die Macht nicht nur, um gestalten zu können, sondern letztlich brauchst du einfach die Macht, um deinen Staat erhalten zu können erstmal. So, ohne deinen Staat hast du nämlich dann auch wieder keine Macht mehr und dann kannst du auch nichts gestalten und dann ist das alles irgendwie sinnlos, was du da gemacht hast, ja. Und das finde ich schon einen sehr interessanten Punkt. Vielleicht geht es dann auch gar nicht darum zu sagen, naja, habe ich Macht um der Macht willen oder habe ich nur Macht, um zu gestalten, sondern irgendwie sind Macht und Staat immer schon voneinander abhängig. Ohne Staat habe ich keine Macht und wenn ich keine Macht ausüben kann, dann werde ich auch keinen Staat mehr haben. Und Machiavelli erkennt diese Abhängigkeit der beiden voneinander und sagt dann, naja, also moralisches Politik betreiben bringt uns da auch nicht weiter. Wir müssen uns halt die Situation anschauen und wir müssen unsere Herrscher schon auch so schulen in gewisser Weise, dass sie den Umständen ihrer Zeit auf Augenhöhe begegnen können und so den Staat dann auch führen können.
Wobei man natürlich auch schon fragen kann, ob es nicht doch auch Grenzen gibt oder geben sollte, wie sehr eine Person, die in einem Staat herrscht, tatsächlich über all diese Mittel verfügen sollte, die Macht ihr gibt. Und das wäre eine Sache, wo wir heute einen ganz anderen Blick drauf hätten. Und in vielfacher Weise auch sagen wir, natürlich ist es vollkommen undenkbar, dass Dinge wie, ich muss jetzt ein Exempel statuieren und jetzt erstmal irgendwie meine politischen Feinde eliminieren, dass sowas in der Form noch irgendwie zu tolerieren wäre.
Naja, aber wir erleben das ja auch, dass politische Feinde denunziert, entlassen werden. Das ist gar nicht so undenkbar, oder?
Also ich beziehe mich da vor allem natürlich auf die Ausübung von tatsächlicher körperlicher Gewalt, die er schon immer wieder betont und die mit Sicherheit auch heute noch ein äußerst effektives Mittel wäre für den Fürsten, um seine Macht zu erhalten oder für einen heutigen politischen Akteur, aber die natürlich bei uns jetzt einen anderen Stellenwert hat oder anders tabuisiert ist, als es damals war.
Wobei wir schon einen Shift vollzogen haben, dass wir von der Gewalt der Waffen abweichen und Gewalt durch Worte ausüben oder durch Wählerverhalten Gewalt ausüben können auf die politischen Herrscher.
Also was heißt Gewalt ausüben? Ich meine, man geht ja davon aus, dass wirkliche Gewalt ja auch nur der Herrscher ausüben kann, in dem Sinne, dass er die Macht hat und eben darüber verfügen kann, wie jetzt mit Leuten umgegangen werden soll. Und ich finde jetzt, dass natürlich meine Stimme, mit der ich irgendwo eine Abstimmung beeinflusse, jetzt nicht in dem Maße Gewalt ist.
Ja, aber selbst im Grundgesetz schreiben wir, alle Gewalt geht vom Volke aus.
Ja, bei uns, offensichtlich.
Ja, bei uns, aber ich glaube eben schon, dass man das transformieren kann, dass man sagt, vor 500 Jahren ging es halt hauptsächlich um physische Gewalt und heute geht es um die Gewalt der Stimme. Und das ist ja auch ein sehr positiver Aspekt von Demokratie, dass eben Gewalt nicht nur vom Herrscher ausgeht, sondern auch vom Volk auf den Herrscher ausgehen kann.
Ja, also inwieweit das natürlich mit einem heutigen Demokratieverständnis dann irgendwie zusammengeht, stellt sich natürlich die Frage natürlich schon genau bei so einem Punkt. So ist es an dem Punkt, wo Machiavelli sagt, du musst um das Wohl deines Volkes bemüht sein, ist das schon dasselbe wie alle Gewalt geht vom Volke aus?
Ja, ist nicht dasselbe, aber nichtsdestotrotz ist Machiavelli eben kein individualistischer, machtgeiler Despot oder eine Anleitung dafür, wie ich alleine erfolgreich werde, ja, oder wie ich alleine zur Macht komme, sondern er hat eben schon das ganze Staatswesen, den ganzen Staatsapparat im Sinn. Er geht davon aus, dass es jemanden braucht, der staatsmännisch klug agieren kann an der Spitze und er hat eben schon das Gesamte im Blick und gibt nicht nur eine Anleitung dazu, wie ein Individuum an die Macht kommt und diese dann mit möglichst drastischen Methoden erhalten kann.
Also es ist de facto schon eine Anleitung dazu, aber ich würde halt auch sagen, das habe ich ja auch versucht irgendwie zu betonen, dass man ihn dahingehend auch weiter lesen sollte, als dass es nur um individuellen Machterhalt zum Selbstzweck Machterhalt geht. Sondern dass man sagt, dass diese Macht sollte natürlich auch in den Dienst von einem höheren Zweck gestellt werden, nämlich dem Wohlbefinden einer Gesellschaft.
Ich glaube, an dieser Stelle haben wir einiges zu Machiavelli gesagt. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Diskutieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Ciao.